Horchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Was hältst du von Markus König?
Ja, die CSU hat sich für die junge Variante entschieden. Überraschend. Markus König.
Vielleicht müssen wir unseren Zuhörern erstmal erklären, wer ist Markus König und warum ist der heute, spielt er heute so eine große Rolle?
Markus König ist der Fraktionsvorsitzende der CSU im Nürnberger Stadtrat und seit wenigen Stunden der designierte Oberbürgermeisterkandidat der Christsozialen. Er wird also in das Rennen gehen um den Oberbürgermeistersessel der Stadt Nürnberg, bei dem die CSU ja bekanntermaßen gute Chancen hat, nachdem Ulrich Mali nicht mehr antritt. Und Markus König ist 38 Jahre jung, ein Bankkaufmann, ein Gelernter, der ein bisschen ein Haut drauf war, kommunalpolitisch, bevor er dann zum Fraktionschef geworden ist, nachdem Sebastian Brehm, sein Vorgänger, in die Bundespolitik nach Berlin gegangen ist. Und seitdem macht er eigentlich einen ziemlich guten Job, unauffällig nach außen, unauffällig in dem Sinn, dass er sehr, sehr präsent ist, aber eben nicht mehr in die Schlagzeilen um jeden Preis kommen will, sondern die Sachen, die er sagt, sich sehr gut überlegt und nach innen offenbar tatsächlich integrierend, haben ihm vorher nicht allzu viele so zugetraut. Und er ist da gewachsen, er hat an Statur gewonnen und er wird garantiert für einen sehr spannenden, interessanten und ich würde beinahe sagen, dann doch vielleicht wieder draufgängerischen Wahlkampf stehen, weil er kann es ja, das hat er in der Vergangenheit bewiesen, im direkten Kontakt sozusagen, er kann argumentativ sehr stark sein, er kann auch mal dann vielleicht ein bisschen zuspitzend werden. Das wird sehr spannend, ihn da zu beobachten. Und wie es dann ausgeht, werden wir im März 2020 sehen.
Wenn ich dir so zuhöre, dann billigst du der CSU echte Chancen zu, diesen ganz, ganz wichtigen Posten zu erobern. Aber es gibt ja auch noch die Grünen. Und wenn wir uns jetzt mal die Europawahl anschauen, und ich glaube, über die müssen wir natürlich heute auch noch ein bisschen reden. Die ganze Republik redet darüber. Es wurde alles kräftig durcheinander gewirbelt. Es war eigentlich in den Prognosen schon ein bisschen vorherzusehen. Dass es dann wirklich so kam, hat dann doch den ein oder anderen überrascht. In Bayern 19,1%, die Grünen, die SPD Absturz unter 10%. CSU feiert sich ein bisschen mit 40,7%. Mhm. Da können wir mal drüber reden, ein paar Sätze später. Aber wenn wir mal nach Nürnberg gucken, also wir haben hier eine SPD, die noch 6 Jahre oder 5 Jahre vorher 29,9% hatte, jetzt 12,9%. Mhm. Und die CSU hält sich knapp bei 27%. Mhm. Ist das schon mal das erste Signal, dass die CSU Chancen hat? Aber noch viel wichtiger, die Grünen explodieren im Prinzip, in Nürnberg explodieren sie nicht unbedingt, aber 14,5 auf 24,2. Mhm. Damit ein super Ergebnis, deutlich vor der SPD. Und vor allem, die Grünen waren ja in Nürnberg schon immer stark. Sind jetzt machen die Grünen und die CSU den Oberbürgermeister unter sich aus?
Naja, der Meinung kann man ja durchaus mit Argumenten sein nach diesem Europawahlergebnis. Das war natürlich desaströs für die Nürnberger SPD. Die Partei befindet sich hier in der Stadt im freien Fall. Wenn man sich die Wahlergebnisse ansieht, was man aus den Reihen der Sozialdemokraten hört, ist mit Verlaub eine eher hilflose Reaktion. Es wird gesagt, ja, bei Kommunalwahlen entscheiden sich die Menschen ja anders. Naja, das ist so nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Mag sein, dass die Menschen sich dann anders entscheiden, aber es ist schon ziemlich vermessen und ich habe das ein paar Mal gehört, nach wie vor auf diesen Anspruch, stärkste Fraktion im Nürnberger Stadtrat herumzureiten. Das ist ein bisschen so, als wenn der erste FC Nürnberg im Saisonverlauf der Bundesliga von der Euroleague mal irgendwann angefangen hätte zu träumen. Ziemlich unrealistisch. Die SPD muss kämpfen, sie muss buchstäblich kämpfen, um ihren OB-Kandidaten in die Stichwahl zu bringen. Das ist der wahrscheinlich wichtigste und zunächst mal entscheidende Kampf der SPD. Die CSU ist da ziemlich gesetzt, um in eine Stichwahl einzuziehen. Ich glaube nicht, dass es einem der Bewerber gelingen wird, im ersten Wahlgang die 50% zu überschreiten. Und mit den Grünen ist es tatsächlich so, dass es einen Konkurrenten gibt. Im Gegensatz zur CSU und SPD haben die Grünen ja ihre Kandidatin, sehr wahrscheinlich wird es eine Frau werden, ja, noch nicht benannt. Das soll ja erst Ende Juni passieren. Und Nach den Ergebnissen jetzt werden die Grünen sich sehr, sehr gut überlegen, wen sie da ins Rennen schicken. Das wird sicherlich keine Verlegenheitskandidatin sein. Sie werden die bestmögliche Frau aus ihren Reihen nominieren, schon allein, weil eine Frau noch nie in Nürnberg den Oberbürgermeistersessel innehatte und da natürlich viele Sympathien damit verbunden sind. Also das wird spannend und die SPD tut sich sehr schwer, eine Verantwortung für so ein Wahlergebnis gibt es ja auf der großen Ebene, Andrea Nahles, können wir da noch drüber reden, gibt es natürlich auf der kleinen Ebene auch und ja, wer wäre denn da verantwortlich zu machen? Der Nürnberger Parteichef, jetzt ist der dooferweise auch der Nürnberger OB-Kandidat und ja, Thorsten Brehm tut mir irgendwie ein bisschen leid. Einerseits hat er Verantwortung und hat auch ein Bekenntnis abgegeben, er möchte Ulrich Mali beerben, andererseits hat er natürlich jetzt eine denkbar schwierige Ausgangsposition.
Ja, und ich glaube wirklich, dass die Grünen mit einer Kandidatin nochmal so ein Sahnehäubchen draufsetzen können. Zwei männliche, relevante Kandidaten und dann eine weibliche Kandidatin. Das sichert sicherlich nochmal nicht.
Die weibliche Kandidatin ist wieder weiße Schimmel.
Oh, stimmt, weißer Schimmel. Mit einer Kandidatin. Ich lerne wieder dazu. Also dieser Podcast ist dazu geeignet, um auch in sprachlichen Dingen sehr akkurat zu sein. Ich werde mich bemühen gegenüber dem Chefredakteur. Der Onliner schlammt halt wieder ein bisschen rum mit der Sprache.
So ist es zwischen Print und Online.
Ganz genau so ist es. Ich werde morgen wieder anfangen, mit dem Rotstift die Rechtschreibfehler in der gedruckten Tageszeitung.
Es sind ungefähr 30 in jeder Ausgabe, sagen uns namhafte Oberstudiendirektoren im Ruhestand.
Okay. Dann kehren wir von unseren eigenen Fehlern vielleicht am besten zurück zu den Fehlern der großen Parteien, also diese sogenannten Volksparteien, ist ja eh inzwischen so ein Begriff, der auch immer wieder diskutiert wird. Was soll eigentlich eine Volkspartei sein? Du hast vorhin die gewisse Sprachlosigkeit der Nürnberger SPD angesprochen. Es ist ja wirklich auf Bundesebene nicht viel anders. Nee. Also Nahles kommt eigentlich mit den gleichen Worthülsen zutage wie bei den letzten verlorenen Wahlen und wagt jetzt, aus ihrer Sicht ist es, glaube ich, eine Art Befreiungsschlag, dass sie als Fraktionschefin sich nochmal zur Abstimmung stellen lässt. Aber ich glaube, das reicht bei weitem nicht aus. Es fehlt an den Inhalten, es fehlt an klaren Antworten. Und der CDU-CSU geht es aber nicht viel besser. Also das Thema Klimaschutz, völlig unterschätzt worden von SPD, von CDU-CSU. Und da wird man jetzt überrollt von Entwicklungen. Aber kann man denn wirklich so viel tun für den Klimaschutz? Oder ist das auch ein bisschen so der Ausdruck der Wählerinnen und Wähler, die sagen, wir fühlen uns nicht gehört von diesen großen Parteien?
Ja, es ist garantiert Letzteres. Die Wählerinnen und Wähler fühlten sich natürlich nicht gehört. Ob man tatsächlich so viel tun kann, wenn beispielsweise jetzt die Grünen, wir dürfen ja hier auch sozusagen unrealistisch sein, würden die Grünen die absolute Mehrheit bei der nächsten Bundestagswahl erinnern, den Kanzler, die Kanzlerin stellen und sozusagen durchregieren könnten, ja, dann wäre das Klima noch lange nicht gerettet. Das ist überhaupt keine Frage, aber darum geht's aus meiner Sicht nicht. Was bestraft wurde von den Menschen bei dieser Europawahl mehr als jemals zuvor, ist dieses lethargische, ja, man kann ja eh nichts machen. Mein Musterbeispiel ist das Vorgehen beim Kohleausstieg, beim sogenannten Kohleausstieg. Ein Dahinsiechen, bei dem es an jeglichen politischen Mut gefehlt hat von SPD und von Union. Man hat wirklich
2038
einen Kompromiss geschlossen, der untragbar ist für viele Menschen und diese Menschen haben jetzt eben auch gesagt, wir lassen uns nicht länger von euch, den sogenannten Volksparteien, veräppeln. Wir werden jetzt an der Wahlurne, wo können sie es auch sonst machen, unseren Protest mal sozusagen aktenkundig machen. Und da, glaube ich, müssen die großen Parteien schon kräftig umdenken und die SPD noch viel, viel mehr als die Union. Ich sage das deshalb, weil ein Teil der Union ist die CSU und da kann man zumindest Markus Söder, unserem Ministerpräsidenten und CSU-Parteichef, der aus Nürnberg stammt, nicht nachsagen, dass er seine Hausaufgaben nicht gemacht hätte. Er hat beim Volksbegehren Rettet die Bienen bereits antizipiert, dass es höchste Eisenbahn für die CSU ist, die Ökokarte auszuspielen. Er hat exakt den Gesetzesentwurf dann ja auch durchgehen lassen, hätte vorher niemand gedacht. Also die CSU hat die ökologische Wertigkeit, glaube ich, mehr erkannt als die CDU. Und das Original, muss man immer sagen, ist in allen Fällen nach wie vor die Grüne Partei. Deswegen wählen die Menschen lieber das Original als die Kopie.
Genau. Aber bei der CSU würde ich gerne ein bisschen, ich will nicht widersprechen sagen, aber lass uns mal die Situation wirklich ein bisschen genauer anschauen. 40,7% sind, glaube ich, 0,2% weniger als bei der letzten Europawahl. Aber
ich glaube, also, mehr. Aber weiß ich jetzt nicht genau.
Ich glaube, es sind weniger, egal.
Also ungefähr
sogar, ist sogar mehr, glaube ich. Ja, 800.000 Wähler, glaube ich. Ja. Stimmt, du hast recht, es sind mehr. Aber der entscheidende Punkt ist doch eigentlich der, bei den Europawahlen sind die Freien Wähler, ich will jetzt sagen, unter ferner liefen, haben in Bayern trotzdem 5% erreicht. Mhm. Aber natürlich bei weitem nicht das Ergebnis, was sie normalerweise erreichen. Du sagst immer, das Fleisch vom gleichen Fleische will heißen, so ein super Ergebnis ist das ja trotzdem nicht.
Nee, ein super Ergebnis ist es nicht, aber man muss ja in der...
Und der lass mich den Satz noch sagen, der Spitzenkandidat kam natürlich aus Bayern, also mit Manfred Weber hätte man eigentlich sagen müssen, wenn wir einen von uns als zukünftigen Kommissionspräsidenten haben wollen, hätte man schon noch ein bisschen aufsatteln können.
Ja, also ich bin ja wirklich gern fast immer zu haben, wenn es darum geht, die CSU zu kritisieren, aber man muss ja fairerweise auch wieder sagen, 40% muss eine Partei ja erstmal bei einer Wahl holen. Die CSU, die ist jetzt einfach, wenn man so will, im Koordinatensystem anders eingenordet. Vor wenigen Jahren waren es noch 50% plus oder minus X. Heute kann man jetzt festhalten, nach der Landtagswahl und nach dieser Entscheidung, ist es die 40% Marke, um die herum sich die CSU einpendelt. Wenn man das jetzt abgleicht mit Ergebnissen der SPD, mit Ergebnissen der CDU, so ist es doch ein beinahe einzigartiges Standing innerhalb Deutschlands. Kaum einer großen Partei gelingt es, irgendwo 40% zu erreichen. Die CSU schafft immerhin das. Sie ist gefallen, keine Frage, aber sie ist jetzt bei dieser Europawahl zumindest einigermaßen weich gefallen.
Aber lass mich die vielleicht etwas despektierliche Frage stellen, wie würde sich die CSU denn dann beim Braunkohleausstieg verhalten? Also wenn die mit den Grünen verhandeln müssten?
Naja, bis vor wenigen Wochen hätte ich darauf geantwortet, die würden genauso herumeiern, wie es die CDU und die SPD getan haben. Die CSU war ja als Koalitionspartner in Berlin durchaus mit beteiligt an dem Kohlekompromiss. Markus Söder hat ja immer wieder, sinngemäß, ich kann es nicht zitieren, gesagt, ja, jetzt macht mal nicht so schnell, wir brauchen die Kohle schon noch eine Zeit lang, womit sollen wir denn ansonsten für die Energie sorgen? Also da ist die CSU um kein Deut besser als die anderen, nur ich glaube, der Denkprozess bei der CSU ist ein bisschen forciert. Auch wieder im Zusammenhang zu Söder. Nenne ein völlig anderes Beispiel, eins aus unserer Branche, das man eigentlich gar nicht zitieren sollte als Medienmensch. Die CSU hat den Bayern-Kurier, gedruckte Ausgabe, jetzt eingestellt. Wäre bis vor 5, 6 Jahren völlig undenkbar. Da hat man irgendwann mal umgestellt auf ein Magazin. Und jetzt sagt Söder, nee, wir müssen mit der Zeit gehen. Wir müssen gucken, und sein Generalsekretär Blume formuliert es noch prägnanter, wir müssen schauen, dass wir die Menschen dort erreichen, wo sie sind. Wo sind sie? Im Internet. Da wollen sie sie abholen. Also da ist die CSU in vielen Feldern konsequent. Sie will, wenn ich Söder richtig zitiere, jünger werden. Sie will cooler werden.
Moderner
werden.
Moderner, cooler.
Naja, und wenn man jung, cool, modern durchdenkt, das ist ungefähr das Image, das man den Grünen momentan attestiert. Diesen Kampf hat die CSU angenommen, und Söder sagt ja ganz klar, schwarz gegen grün. Früher hieß es mal schwarz gegen rot. Also Söder hat die SPD quasi, hat einen Haken dahinter gemacht.
Was spannend bleibt, ist natürlich, wie funktioniert dann der Clash der Generationen? Also die CSU hat ja ihre Stammwählerschaft bei den über 60-Jährigen auf jeden Fall, wie die SPD ihre Restwählerschaft ja auch noch. Also die Grünen sind ja bei den Jungen ganz, ganz, ganz weit vorne. Selbst die Partei hat, also diese Satireorganisation letztendlich, die Partei hat die SPD in den jungen Wahlgruppen überholt teilweise. Will heißen, das ist schon ein sehr, sehr schwieriger Spagat, glaube ich, dass man das hinbekommen will, weil die CSU muss ja trotzdem für eine konservative Politik stehen, also bei aller Modernität. Das wird sicherlich spannend, ob man das hinbekommt. Ja, Markus Blume, der Generalsekretär, hat ja gesagt, die analogen Mittel werden umgeschichtet ins Digitale. Und ich denke, der Bayern-Kurier hat die CSU über die letzten 70 Jahre sicherlich auch den ein oder anderen Euro gekostet. Also da ja, werden klar. Mittel frei, die man jetzt bei
Massiv.
YouTube, Instagram und so weiter genau. einsetzen kann.
Und was du sagst, klar hat die CSU da einen inneren Kampf zu führen, nur man muss immer sagen, sie führt ihn jetzt auch. Also ich mag es mal ganz platt, das analoge Fällen von Obstbäumen auf Streuobstwiesen durch enttäuschte, von der CSU enttäuschte und frustrierte Landwirte. Das ist das eine, damit muss sich die Partei auseinandersetzen. Die Landwirtschaftsministerin Kanniber hat diese undankbare Aufgabe, moderiert den Prozess ja, soweit man das bewerten kann von außen, eigentlich ganz gut. Das ist sozusagen das eine Extrem. Das andere Extrem ist die Positionierung in Großstädten. Und nochmal, Markus Söder und Co. haben ganz klar zum Kampf um die letzten roten Hochburgen in Bayern aufgerufen, wenn es um die Kommunalwahl 2020 geht. Da ist Nürnberg eines von vielen Beispielen. Die CSU will nächstes Jahr die Rathäuser erobern. So ist die Programmatik derzeit.
Genau.
Und da geht es dann um die jüngeren Wählerschichten, die werden diese Wahl entscheiden. Nicht der CSU-Stammwähler aus dem, weiß ich nicht, Ortsverband Lauf am Holz, der macht sein Kreuzchen eh bei der CSU. Es geht darum, andere anzusprechen, im urbanen Milieu lebende, in der Regel ganz gut situierte Menschen, die vielleicht bisher nicht CSU gewählt haben. Um die kämpft die Partei gerade.
Und es wird bei den Grünen eher darum gehen, ihre Kandidaten erstmal noch alle präsentieren zu können. Ich glaube, die Grünen haben im Moment eher das Problem, dass sie von der Fülle der Mandate genau. eigentlich so überrollt werden, ja. dass die gar nicht genug aktive genau. Mitglieder haben, die diese Rolle ausfüllen können.
Aber da wird es interessant. Das ist ich habe mal irgendwann vor Jahrzehnten politische Wissenschaften studiert und da war immer die eine der Fragen damals schon, ist es wichtig, die richtigen Gesichter zu haben oder reicht es im richtigen Moment, das richtige Programm zu haben? Also wenn man Markus Söder fragen würde, da ist das Gesicht immer ganz wichtig. Also der hat einen ja durchaus erfolgreichen Ansatz, der legt da großen Wert drauf. Bei den Grünen habe ich momentan den Eindruck, dass sie einen Teil ihrer Klientel auch über die Programmatik binden können. Also die brauchen jetzt nicht unbedingt geborene Heroen, die sich vor Tausenden von Menschen hinstellen und können. Das kann
keine Franz Josef Strauße brauchen sie,
genau.
aber ein Habeck ist natürlich genau dieser Mensch.
Ein Habeck ist jetzt zufälligerweise einer, der in jeder anderen Partei, also ich unterstelle ihm das nicht, aber der hätte in jeder anderen Partei auch reüssiert, weil er ein brillanter Kopf mit noch dazu brillanten Charisma ist, rhetorisch der gewandt.
CDU-Oberbürgermeisterkandidat in Bremen, also der ja auch als Parteiloser erstmal genau. Angetreten ist. Also das sind Menschen, die haben sind sehr charakterstark, sind eloquent, treffen aber auch die Gefühle Lage der Menschen.
Ich genau, das ist eben ganz viel aus. Da wird es für die Grünen dann ja tatsächlich eng, da hast du vollkommen recht. Die haben momentan nicht das Personaltableau, um sozusagen aus einem unerschöpflichen Reservoir schöpfen zu können. Woher auch? Erst kommt der Erfolg, dann kommen sozusagen die Mitglieder. Die Grünen haben ja auch keine Basis, die vergleichbar wäre mit der CSU. Da ist ja selbst die SPD, so sehr sie auch in Bayern vor sich hin darbt, noch deutlich breiter aufgestellt auf der örtlichen, auf der lokalen Ebene. Da sind die Grünen ja erst dabei, Strukturen zu schaffen. Also das kann im einen oder anderen Fall auch den Ausschlag geben, dass Kommunalwahlen verloren werden. Ja.
Dann lass uns aber noch über die CDU nochmal reden, weil während bei den Grünen sozusagen alles über Plan läuft und alles für sie fantastisch ausschaut, macht dann AKK, also Annegret Kramp-Karrenbauer, nachdem sie schon mal mit dem YouTuber ihre Probleme hatte oder die CDU generell und da alles verkehrt gemacht hat, was man verkehrt machen konnte, liefert nochmal, sie schiebt nochmal nach, also sie sagte, welche Regeln mit Blick auf das Thema Meinungsmache im analogen Bereich gelten und welche im digitalen. Also sozusagen, man sollte solche Dinge wie den Reso verbieten letztendlich, weil wenn 70 Tageszeitungen zur Wahl von SPD und CDU aufrufen würden, würde man das als Meinungsmache bezeichnen und würde das sozusagen verbieten. Aber im Internet ist ja alles möglich.
Ja, ist ein schräges Verständnis von unserer Realität. Klar, kann ich YouTuber an die Kandare nehmen und kann irgendwelche Regeln aufstellen, aber das zeugt ja in dem speziellen Fall jetzt mit Blick auf Rezo nur von der völligen Hilflosigkeit von der Frau Kramp-Karrenbauer. Sie kamen einfach nicht klar damit, die Thematik zu moderieren. Meine persönliche Meinung ist, sie konnten damit auch nicht klarkommen, weil der Knabe einfach in vielen Punkten recht hat und damit dann altersgemäß sozusagen eine Klientel angesprochen hat, die zu den Wahlurnen gehen durfte. Und man kann das durch ein Verbot, also wenn ich eins gelernt habe aus den Debatten der letzten Monate und Jahre mit Urheberrechtsreform, ein Verbot löst im Netz eine Gegenreaktion aus, die stärker ist, als es jedes Verbot jemals sein könnte. Also deswegen würde ich sagen, da ist es schlecht beraten. Frau Kramp-Karrenbauer sollte sich weniger mit YouTubern beschäftigen als mit ihrer Kanzlerin. Die Struktur, die eine macht Parteichefin und ist jung und unverbraucht, relativ jung und unverbraucht in der großen Bundespolitik, die andere gibt sozusagen, weiß ich nicht, die der politischen Realität komplett entrückte Elder States Lady, die irgendwie ein bisschen Außenpolitik noch macht. Das funktioniert halt nicht, das machen die Menschen nicht mit.
Ja, und zum Thema Außenpolitik und Kanzlerin kam ja jetzt auch als aktuelle Meldung, dass scheinbar das Europaparlament sich nicht von den Staatschefs so in die Suppe spucken lassen möchte, wie sich die Staatschefs das vorgestellt haben. Es geht um den EU-Kommissionspräsidenten, wo sozusagen ja auch Macron mehr Mitspracherecht gefordert hat. Letztendlich macht man jetzt ein Gipfeltreffen und sagt, okay, wir werden mal euch jetzt sagen, was unsere Favoriten sind. Ja. Tusk soll wahrscheinlich dann das Thema raustragen und soll es dann mit den einzelnen Parteien diskutieren. Gibt es für dich inzwischen noch einen eindeutigen Favoriten, nachdem Weber und Timmermans als Spitzenkandidaten ins Rennen gegangen sind? Aber jetzt scheint wirklich alles wieder offen zu sein.
Ja, es ist tatsächlich alles offen. Also auch Margarete Verstake, die Liberale, wird jetzt ganz stark gehandelt. Da ist es ein Problem. Als Deutscher sollte man das vielleicht nicht sagen, aber an mangelnder Regulierung, so würde ich es mal formulieren, wir neigen ja hierzulande alles sozusagen zu Tode zu regulieren, wird der EU übrigens auch immer unterstellt. In dem Fall ist es tatsächlich eine sehr vage Formulierung. Es heißt, der Rat, also die Staats- und Regierungschef der Mitgliedsländer, einigen sich auf einen Vorschlag für den Kommissionspräsidenten. Dieser Vorschlag wird getroffen unter, und das ist dann das Vage, unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses. Das ist ungefähr so wie ein Kaugummi, den man ziemlich weit auseinanderziehen kann. Da kann man wirklich viel hineininterpretieren. Es steht nirgendwo geschrieben, dass man dabei berücksichtigen soll, wer Spitzenkandidat vorher war. Das sagt das Parlament jetzt. Das ist sozusagen ein Machtkampf, nicht mehr und nicht weniger. Das Parlament ringt ja, seit es gibt, seit 1979, um eine Ausweitung seiner Rechte, durchaus erfolgreich. Und jetzt sind wir da wieder in dem Finale eines Machtkampfes. Bin gespannt, wer sich durchsetzen wird. Schlimmstenfalls wird Folgendes passieren, dass die Staats- und Regierungschefs sich auf einen Kandidaten einigen, dem Parlament präsentieren, das Parlament den aber in schöner Regelmäßigkeit immer wieder durchfallen lässt. Also es bedarf dann ja, das ist ein bisschen, ja, es ist schizophren, ich sage gleich, warum ich das als schizophren erachte, weil es der Zustimmung durchs Parlament bedarf. Jetzt könnte man aus unserer Sicht sagen, Gewaltenteilung, Bundestag in Deutschland, natürlich muss der die Kanzlerin wählen, ja, ist aber eine völlig andere Situation. Europa ist keine parlamentarische Demokratie. Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss von noch 28, bald 27 Staaten, die bestimmte Rechte an diesen von den Nationalstaaten erhalten haben. Sie ist aber kein eigenständiger Staat mit keinem Parlamentarismus, der dem unsrigen vergleichbar wäre. Deswegen ist das ein bisschen ein Konstruktionsfehler und ich glaube, man ist gut beraten, nach diesem Hickhack, das uns bevorsteht, das vielleicht mal in einer neuen Vertragsform zu regeln.
Ja, und trotzdem könnte es ja wirklich jetzt so sein, dass entweder eine liberale Kandidatin so die lachende Dritte ist, weil die Mehrheitsverhältnisse würden das ja vielleicht sogar hergeben.
Vielleicht
Sarah Keller als die Spitzenkandidatin bei den Grünen hat ja da schon Nähe erkennen lassen. Wenn man sich mit der sozialdemokratischen oder mit der sozialdemokratischen Fraktion zusammentut, kommt man schon Richtung Mehrheit oder hätte eine Mehrheit. Wäre aber sicherlich auch ein Affront gegenüber der größten Fraktion, die ja nach wie vor die EVP wäre.
Ja und nein, also das darf man auch immer nicht vergessen, dass die isolierte Betrachtung, es wird entschieden über den Kommissionspräsidenten, die ist natürlich totaler Quark. Ich wäre super gern ein Mäuschen beim Abendessen der Regierungschefs. Da geht es um den Kommissionschef, da geht es um den künftigen Ratspräsidenten. Tusk macht ja nicht weiter. Da geht es um den künftigen Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Da geht es dann noch um die außenpolitische Beauftragte der EU. Da hat man auch in der Hinterhand das schöne Pfund des Parlamentspräsidenten. Also da kann man wunderbar hin und her schachern. Das ist ein bisschen so, wie in Bayern ein Kabinett besetzt wird, katholisch, evangelisch, fränkisch, schwäbisch, oberbayerisch. Es wird ein Paket geben. Das wird natürlich niemand so sagen. Aber wenn jetzt Manfred Weber beispielsweise leer ausgehen sollte bei der Nominierung zum Kommissionspräsidenten, dann sind die Chancen verdammt gut, dass ein Deutscher beispielsweise vielleicht für die Zentralbank nominiert wird. Also das ist ganz am Beginn eines Tableaus, über das jetzt wahrscheinlich nächtelang bei solchen Gipfeln gestritten und gerungen wird.
Und wir bleiben bei der Sache natürlich auch am Ball. Die Europawahl wird uns noch ein bisschen beschäftigen, auch in den nächsten Wochen sicherlich mit diesen Entscheidungen. Aber unser Fokus wird dann sich ganz schnell wieder Richtung Kommunal- und Landespolitik wenden. Ja, ansonsten können wir eigentlich nur noch sagen, ja, was Positives muss man schon auch mal sehr herausstellen bei der Europawahl. Also erstens mal Wahlbeteiligung, ganz tolle Sache. Also zum ersten Mal, glaube ich, in vielen Fällen Köpfen angekommen, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich an dieser Wahl zu beteiligen. Dann das relativ überschaubare Abschneiden der AfD in Deutschland zumindest in den alten Bundesländern.
Genau.
In den neuen Bundesländern haben wir was erlebt, was einen schon ein bisschen, nicht bloß ein bisschen, das muss uns mit tiefer Sorge wir müssen in tiefer Sorge sein, zum Teil weit über 30%. In Görlitz besteht die Möglichkeit, dass zum ersten Mal ein AfD-Oberbürgermeister gewählt wird. Für mich persönlich ist es so, ich stehe da echt so ein bisschen, ich will nicht sagen hilflos, ich verstehe es nicht, verständnislos. Diese Argumente, ja, der Osten abgehängt, nicht mitgenommen worden und so weiter, sieht man natürlich aus unserer Warte immer ein bisschen anders. Wir haben das Gefühl, Solidaritätsbeitrag, es wurde sehr viel in die Infrastruktur investiert, dass die Menschen trotzdem von dort, die gut ausgebildeten Menschen oder viele gut ausgebildete Menschen trotzdem von dort wegziehen, das ist ja auch mit Geld nicht zurückzuholen. Und ich glaube, Strukturhilfe wurde ausreichend geleistet. Hast du irgendeinen Ansatz, eine Erklärung?
Ja, der Ansatz, ich habe mal auf dem Podium vor ein gutes Jahr schon her, aber ich glaube, ich fürchte, es hat sich nichts geändert. Es ging damals um Pegida mit einem Menschen aus Dresden diskutiert, ich habe den Namen leider jetzt nicht parat, der sehr aktiv war in der Anti-Pegida-Arbeit. Und ich habe von dem eins gelernt, dieses draufhauen, wir Wessis wissen es besser und die sind einfach zu doof zum Wählen. Das bringt überhaupt nichts. Man muss tiefer eintauchen, als wir es hier tun können. Sich anschauen, was dahinter steckt. Es steckt, du hast es ja gerade beschrieben, bei dieser Abwanderung in der Regel eine tiefe Enttäuschung, die über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, der Mauerfall liegt bald 30 Jahre zurück, sich fortgesetzt hat. Die steckt dahinter. Da ist Frust, hohes Frustrationspotenzial da. Das wiederum ist ein Eintrittstor für Populisten, vor allem für Rechtspopulisten in dem Fall, die natürlich da auf dem Nährboden treffen, den es so bei uns nicht gibt. Deswegen ist bei uns der Prozentsatz von populistischen Wahlergebnissen irgendwo bei 10-15%. Da ist dann auch die Obergrenze erreicht, Gott sei Dank. Und in Sachsen beispielsweise ist vielleicht die Obergrenze noch gar nicht erreicht. Da sind wir jetzt schon jenseits der 30%-Marke in einzelnen Gemeinden und Landkreisen. Und dort wird im Herbst ein Landtag gewählt. Und ja, da muss man tatsächlich mit allem rechnen, weil ich glaube nicht, dass es jetzt durch ein paar Sonntagsreden von Politikern gelingen kann, die Stimmung dort zum Kippen zu bringen. Das fürchte ich ist eine Graswurzelarbeit, die vielleicht genauso lang dauert, wie man die Dinge offenbar hat schleifen lassen. Ich verstehe davon zu wenig, aber Fakt ist, es hat offenbar nicht ausgereicht, Glasfaserkabel, Autobahnen und ICE-Verbindungen zu bauen. Das ist noch zu wenig, um diese innere Einheit wirklich herzustellen.
Zumal kommt erschwerend hinzu, dass ja die CDU in neuen Bundesländern sich keine klare Abgrenzung zur AfD vorhanden ist. Also im Vergleich zu dem, was die CSU in Bayern gemacht hat, klare Kante gezeigt und sich auch ganz klar positioniert, haben wir auch dort nochmal eine andere Situation. Aber auch da werden wir dann im Herbst nochmal die Möglichkeit haben, drüber zu reden.
Genau.
Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, positiv gestimmt. Wir bekommen die stärkste zweite Bundesliga ever. Seit Montagabend
VfB steht ist herzlich fest. Willkommen in dieser Liga.
Wir haben noch ein bisschen was, eine Rechnung noch offen. Es wurde auch beim Relegationsspiel mehrfach betont, dass eine der wenigen Auswärtssiege, die dem VfB Stuttgart in der ersten Bundesliga gelungen sind, oder ich glaube der einzige Auswärtssieg war sogar, das war beim ersten FC Nürnberg. War
leider Augenzeuge.
Auch das noch dazu. Aber wir haben einen guten Sportdirektor, wir haben einen super Trainer bekommen, wir kaufen einen Spieler nach dem anderen.
Es sind rosige Zeiten, die auf uns zukommen.
Während in der Politik sehr windig bleibt, sehr stürmisch, wir nicht wissen, wohin das Schiff fährt, wissen wir es beim 1. FC Nürnberg. Kurs auf die erste Bundesliga ist genommen. Und
schöner kann man einen Podcast nicht beenden.
Glaube ich auch, weil wir ja immer optimistisch sind. Und in diesem Sinne, euch noch eine schöne Restwoche. Genießt den Vatertag oder Christi Himmelfahrt, je nachdem, nach welcher Seite ihr ausschlagt. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
So ist es. Bis dahin. Alles Gute.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.